Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Sechs Uhr, Sie hören die Frühausgabe von heute Morgen und das sind unsere Themen. Aufruhr in Weißrussland. Amtsinhaber Lukaschenko bleibt Präsident. Die Opposition spricht von Wahlbetrug. Zu lasch oder zu streng? Mit seinen neuen Vorschlägen zur außerfamiliären Kinderbetreuung kann es der Bundesrat immer noch niemandem recht machen. Und oh Tannenbaum, du kommst vor allem aus dem Ausland. In den Schweizer Stuben stehen hauptsächlich Christbäume aus dänischen oder deutschen Monokulturen. Guten Morgen. Am Mikrofon sind Brigitte Kramer und Markus Amrain mit den Nachrichten.
In Weißrussland hat Amtsinhaber Alexander Lukaschenko erwartungsgemäß die Präsidentenwahl gewonnen. Nach Angaben der Wahlkommission erhielt Lukaschenko knapp 80% der Stimmen. Nach dem gestrigen Urnengang sind in der Hauptstadt Minsk Tausende von Oppositionsanhängern auf die Straße gegangen, um gegen Lukaschenko zu demonstrieren. Die Polizei und andere Sicherheitskräfte gingen gewaltsam gegen Anhänger der Opposition vor. Auch mehrere Präsidentschaftskandidaten der Opposition wurden abgeführt. Mindestens zwei Oppositionskandidaten sind von Sicherheitskräften zusammengeschlagen und verletzt worden. Das südkoreanische Militär will noch heute seine bereits seit längerem angekündigte Artillerieübung im südchinesischen Meer durchführen. Dies bestätigten offizielle Stellen in Seoul. Die verbliebenen Bewohner der zu Südkorea gehörenden Insel Lompyong wurden laut Augenzeugen aufgefordert, Schutzräume aufzusuchen. Nordkorea hatte in den letzten Tagen gewarnt, man werde mit Militärschlägen reagieren, sollte die Seegrenze zwischen den beiden Staaten verletzt werden. Eine Sitzung des UNO-Sicherheitsrates zum Konflikt auf der koreanischen Halbinsel endete in der Nacht ohne Ergebnisse. Wegen des Winterwetters haben Tausende von Reisenden auch diese Nacht wieder auf Flughäfen in ganz Europa verbracht. Besonders betroffen sind weiterhin Heathrow in London sowie der Frankfurter Flughafen. Mehrere tausend Fluggäste übernachteten dort in den Terminals. Zudem wurden für heute bereits wieder hunderte von Flügen abgesagt. Aber auch an der Pariser Flughäfen sowie in Amsterdam ist der Betrieb stark eingeschränkt. In Frankreich, Belgien, Luxemburg und in Teilen Deutschlands haben die Behörden zudem ein Fahrverbot für Lastwagen auf Autobahnen ausgesprochen. In der Elfenbeinküste sind bei den gewaltsamen Ausschreitungen der letzten Tage mehr als 50 Menschen getötet und über 200 verletzt worden. Das teilte UNO-Menschenrechtskommissarin Navi Pillay in Genf mit. Pillay sagte, zeigte sich besorgt über die Menschenrechtsverletzungen in dem afrikanischen Land. Morgen will der UNO-Sicherheitsrat erneut über die Lage in der Elfenbeinküste beraten. Es geht dabei auch um die Verlängerung des Mandats von UNO-Friedenssoldaten. In Guatemala will die Regierung den Kampf gegen Drogenbanden verschärfen. Sie hat dazu den Ausnahmezustand über eine Provinz an der Grenze zu Mexiko verhängt. Mit dieser Maßnahme wolle man versuchen, die Kontrolle über einige Städte in der Region zurückzugewinnen, sagte ein Sprecher von Präsident Alvaro Colom. Der Ausnahmezustand ermächtigt die Armee unter anderem zur Festnahme von Verdächtigen ohne Gerichtsbeschluss. Zudem erhält die Regierung die Möglichkeit, lokale Medien zu kontrollieren. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In Tokio steht der Nikkei-Index bei 10.217 Punkten, minus 0,8%. Der Dollar wird zu 97,97 Rappen gehandelt, der Euro zu 1,2751 bzw. zu 1,3156 Dollar. Das Wetter. Im Norden regnet es zeitweise, in den Alpen und im Süden scheint zum Teil die Sonne. Die Höchsttemperatur liegt bei 5 Grad.
Sie hören heute Morgen. Wir sprechen nun mit unserem Korrespondenten über die Wahlen in Weißrussland. Präsident Alexander Lukaschenko bleibt im Amt. Wie erwartet hat er die Wiederwahl problemlos geschafft, mit fast 80% der Stimmen. Die Wahl ist jedoch höchst umstritten. Die Opposition wirft Amtsinhaber Lukaschenko Wahlbetrug vor. Demonstrationen gegen den Wahlausgang endeten am Abend in Gewalt. Guten Morgen, Peter Giesling in Moskau. 80% aller Stimmen für den bisherigen Präsidenten. Wer hat Alexander Lukaschenko denn gewählt?
Ja, das sind vor allem ältere Menschen, also die Bevölkerung auf dem Land. Und diese Menschen sehen eben in Lukaschenko eine Art gütiger Landesvater, der höchstpersönlich dafür sorgt, dass sie ihre Rente bekommen und dass es auch Brot im Laden gibt. Man muss aber sagen, Lukaschenko hätte den Wahlsieg wohl auch ohne Manipulationen geschafft. Einfach deshalb, weil die Bevölkerung zum Teil gar nicht wusste, dass es zu ihm eine echte Alternative gegeben hätte.
Sie sprechen bereits von Manipulation. Die Opposition protestiert ja und beklagt Wahlbetrug. Wie berechtigt sind diese Vorwürfe?
Ja, man muss gewissermaßen unterscheiden zwischen Wahlfälschung und Manipulation. Wahlzettel selbst sind nicht unbedingt in großer Menge verfälscht worden vor ihrer Auszählung. Aber die Belegschaften der großen weißrussischen Staatsbetriebe sind bei ihrer vorzeitigen Stimmabgabe zum Teil massiv unter Druck gesetzt worden, für Lukaschenko zu stimmen. Andernfalls würden sie ihre Arbeitsstelle verlieren, hat man ihnen gesagt. Und davon konnte ich mich selbst vor Ort überzeugen. Das weißrussische Staatsfernsehen hat in den letzten Tagen vor der Wahl massiv Wahlwerbung für Alexander Lukaschenko gemacht und die oppositionellen Gegenkandidaten regelrecht verhöhnt und lächerlich gemacht. Vielen Bürgern im Land war wohl kaum bewusst, dass es eben eine Alternative zum diktatorisch agierenden Präsidenten Alexander Lukaschenko gegeben hätte.
Nun bleibt also Alexander Lukaschenko Präsident. Was bedeutet der Ausgang dieser Präsidentschaftswahl für die Zukunft? Bleibt in Weißrussland nun alles so wie bisher?
Ja, ich denke, im Großen und Ganzen wird es so bleiben. Lukaschenko wird kaum nachgeben. Er wird vor allem, wenn dann die Wahlbeobachter der OSZE einmal abgezogen sind, seinen Druck gegenüber der politischen Opposition wohl nochmals verstärken und gleichzeitig quasi als Signal gegenüber dem westlichen Ausland kosmetisch ein paar Reformen einführen. Und die internationale Gemeinschaft, sie wird Lukaschenko zu mehr Demokratie auffordern, die Wahl dann aber schließlich murrend anerkennen. Die ältere Bevölkerung im Lande selbst, die wird mit dem Wahlresultat mehrheitlich gut leben können, denke ich. Sie hatte ja nichts anderes erwartet, aber unter den Jungen, unter der jungen Generation in Weißrussland dürfte die Frustration weiter anwachsen.
Danke für diese Einschätzungen. Das war Peter Giesling, unser Korrespondent in Moskau. Die Empörung war groß, als der Bundesrat vor gut einem Jahr seinen ersten Entwurf zur außerfamiliären Kinderbetreuung vorlegte. Das Grossi brauche eine Lizenz zum Hüten und Eltern würden bevormundet, hieß es. Der Bundesrat ging deshalb nochmals über die Bücher und schwächte die Bestimmungen ab. Heute geht die Vernehmlassung zu diesem überarbeiteten Vorschlag zu Ende. Kritik gibt es nach wie vor. Der SP sind die Vorschriften zu lasch, den Bürgerlichen zu streng. Inlandredaktorin Caroline Ahn.
Verwandte und nahestehende Personen sollen keine Bewilligung zum Kinderhüten brauchen. Dieser Vorschlag des Bundesrates sei nun zu lasch, sagt Stefan Blühle von der Eidgenössischen Kommission für Kinder- und Jugendfragen EKKJ.
Nun hat der Bundesrat der Kritik viel zu stark nachgegeben. Er hat nämlich die Aufsicht und die Bewilligungspflicht auch für jene Betreuungsverhältnisse aufgehoben, wo die Kinder langfristig bei Verwandten untergebracht sind.
Und da könnten die Eltern keine Aufsicht mehr ausüben. Und wenn eine Großmutter aus Goodwill ein Kind bei sich aufzieht, aber gesundheitlich nicht mehr dazu in der Lage sei, greife niemand ein. Auch für die SP habe nach der Kritik das Pendel nun zu stark in die andere Richtung ausgeschlagen. Auch seien die Kinderrechte nirgends verankert, sagt Nationalrätin Silvia Schenker.
Die Kinder werden nur als Objekte der Betreuung behandelt und ihre Rechte sind kein Thema.
Die SP möchte nun eine Expertenkommission, die sich erneut mit dem Thema befasst. Dies möchte auch die CVP, aber aus einem ganz anderen Grund. Denn für die CVP ist der neue Vorschlag immer noch viel zu streng. Denn alle Personen außerhalb des erweiterten Familienkreises, die regelmäßig und bezahlt Kinder betreuen, würden neu eine Bewilligung brauchen. CVP-Mediensprecherin Marianne Binder.
Wir möchten all dies aus dieser Pflegekinderverordnung entfernen, was mit Privatinitiative zu tun hat, was in Eigenverantwortung passiert. Also wenn ich mein Kind in privater Initiative jemandem zum Hüten gebe, es geht uns darum, die Eigenverantwortung der Eltern zu stärken.
Auch die SVP pocht auf die Eigenverantwortung der Eltern. Generalsekretär Martin Baltisser.
Diese Vorlage ist immer noch viel zu bürokratisch, sie greift immer noch viel zu stark auf die Eigenverantwortung der Eltern ein und schränkt diese letztlich ein, und das lehnen wir ab.
Ähnlich die Stoßrichtung der FDP. Carmen Walker-Spä, Präsidentin der FDP-Frauen.
Wir wehren uns weiter, weil damit Frauen und Männer betroffen wären, die schon heute freiwillig Kinder zum Beispiel aus der Nachbarschaft hüten. Und es kann nicht sein, dass wir diese Situation, die sich heute bestens bewährt, tatsächlich mit neuen Bewilligungsverfahren bürokratisieren.
Zusammengefasst. Einen Konsens, wer unter wessen Kontrolle Kinder betreuen darf, schafft auch dieser Verordnungsentwurf nicht.
Caroline Ahn. Fast in jeder zweiten Schweizer Stube steht zu Weihnachten Ende Woche ein schön geschmückter Christbaum. Rund 1 Million Nordmann- oder Rottannen wird in der Schweiz jedes Jahr verkauft. Und nach wie vor sind es vor allem Christbäume aus dem Ausland, die den Weg in die Schweizer Wohnzimmer finden. Rino Gotti.
Es ist ein schier aussichtsloser Konkurrenzkampf, dem sich die Schweizer Weihnachtsbaumproduzenten seit Jahren stellen. In den Monaten November und Dezember werden vor allem aus Deutschland und Dänemark Hunderttausende von Tannen importiert. Die Zahlen der Schweizer Oberzolldirektion zeigen, in den letzten 10 Jahren wurden im Durchschnitt 5000 Tonnen Weihnachtsbäume und Nadelholzzweige eingeführt. Der Anteil an ausländischen Nordmann- und Rottannen lag vor 10 Jahren bei geschätzten 80%. Heute ist der Anteil zwar geringer, beträgt aber immer noch 60%. Dass Christbäume aus Deutschland und Dänemark so hoch im Kurs sind, hat mehrere Gründe. Das fängt schon mal bei der Größe der Betriebe an, erklärt Philipp Gut von der Interessengemeinschaft Swiss Christbaum. Die IG macht sich seit 8 Jahren für hiesige Weihnachtsbäume stark.
Das sind sehr große Monokulturen, teilweise in Dänemark, also die sind 10-mal größer als unsere Betriebe in der Schweiz.
In der Schweiz werden gerade mal auf 550 Hektar Land professionell Tannen angebaut. In Dänemark liegt die Anbaufläche bei über 50.000 Hektaren. In den riesigen Monokulturen im Norden Europas werden die Bäume maschinell geerntet. In der Schweiz wird ein Großteil noch von Hand geschlagen, und das macht die Tannen wieder teurer. Sorgen machen sich die Schweizer Weihnachtsbaumproduzenten, besonders in diesem Jahr, auch wegen dem tiefen Euro. So mancher großer Fachmarkt hat Tannen im Euroraum 10-20% billiger eingekauft. Philipp Gut von der IG Swiss Christbaum.
Es ist ein Druck da, die Preise tief zu halten, damit wir konkurrenzfähig sind.
Nordmann und Rottannen zu einem konkurrenzfähigen Preis anbieten. Für manchen der 200 Produzenten, die zur IG Swiss Christbaum gehören, wird das wohl auch in Zukunft nicht einfacher. Vor allem dann, wenn Ladenketten in der Schweiz mit Lockvogelangeboten den Markt aufmischen und Weihnachtsbäume während kurzer Zeit fast zum halben Preis anbieten, um sich so ein Stück vom jährlichen Tannenbaumumsatz zu sichern, der auf 50 Millionen Franken geschätzt wird.
Zum Sport. Die Skispringen von Engelberg gelten jeweils als Hauptprobe für die Vierschanzentournee, einem der Höhepunkte der Saison. Geglückt ist diese Hauptprobe den Österreichern. Sie reisen mit 6 Podestplätzen aus der Schweiz ab. Dem vierfachen Olympiasieger Simon Ammann hingegen ist es in Engelberg nicht wie gewünscht gelaufen. Er sprang nie unter die ersten 3. Was bedeutet dies nun für Simon Ammanns großes Saisonziel, die Vierschanzentournee? Rachel Müritz.
Noch 9 Tage hat Simon Ammann Zeit bis zum ersten Tourneespringen in Oberstdorf. Bis dann will er die Probleme von Engelberg lösen. In erster Linie fehlte Ammann die nötige Energie beim Absprung. Er sei körperlich nicht auf der Höhe gewesen. Deshalb will der Skispringer die Festtage nutzen, um sich zu erholen.
Die erste Wecke, die wir jetzt gehen, die haben halt ein bisschen Energie rausgezogen. Und das versuche ich jetzt auch mit der Erholung über Weihnachten wieder wirklich an den richtigen Ort zu bringen.
Dann ist da aber auch der mentale Bereich. Nach Engelberg herrscht nun eine gewisse Ernüchterung beim Schweizer Sportler des Jahres. Skisprung-Disziplinenchef Bernie Schöler weiß, welche Arbeit nun auf Ammann zukommt.
Gerade beim Simon hoffen wir jetzt, oder es ist ein bisschen der Auftrag auch, die Ruhe zu finden, das Selbstvertrauen zu finden und die Frechheit und die Lockerheit, die ihn auszeichnet, dass man dort eben eigentlich auch noch ein bisschen partizipieren kann.
Die gleiche Lockerheit, die zurzeit der österreichische Überflieger Thomas Morgenstern ausstrahlt, der in Engelberg zweimal zu oberst auf dem Podest stand. Aber obwohl Simon Ammann einen Rückschlag hinnehmen musste, gehört er weiter zu den Favoriten bei der Vierschanzentournee. Ammann stand in dieser Saison auch schon dreimal auf dem Podest.
Das erste Springen der Vierschanzentournee findet am 29. Dezember in Oberstdorf statt. Soweit heute Morgen. Verantwortlich für die Inhalte Daniel Eisner. Mein Name Brigitte Kramer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.